Und nun, liebe Freunde, kommen wir zu dem Beitrag über die Weltmeisterschaften, über die Geschichte der Weltmeisterschaften hier bei RAI Argentinien in die Welt. Und heute haben wir Merkwürdigkeiten der Weltmeisterschaften, erster Teil. In der ersten Weltmeisterschaft, die es überhaupt gegeben hat, im Jahr 1930, wurde das Endspiel im Stadion Centenario in Montevideo, der uruguayischen Hauptstadt, zwischen Argentinien und dem Gastgeber Uruguay gespielt. Beide Mannschaften forderten mit dem je eigenen Fußball zu spielen. In einer salomonischen Entscheidung beschloss der Schiedsrichter, dass in der ersten Spielzeit der argentinische Ball und in der zweiten Spielzeit der uruguayische Ball benutzt werden sollte. Ein Ball, der eigens aus England dafür importiert worden war. Die erste Trophäe, der Jules Rimet-Pokal, entstand 1929, war 35 cm groß, wog 4 Kilo und war aus Gold. Diese Statuette stand auf einem blauen Sockel aus Halbedelstein und dort war Platz für die Namen der Weltmeister. Die Trophäe hatte einen Wert von über 14.000 Dollar. Entworfen war die Statuette vom französischen Bildhauer Abel Lafleur worden. Sie stellte die Siegesgöttin Nike dar, eine geflügelte Frau, die einen achteckigen Becher in Form eines Pokals in den Himmel hebt. Die Trophäe behielt Brasilien, nachdem es 1970 die Weltmeisterschaft in Mexiko gewann und somit dreifacher Weltmeister wurde. ...1934 fand die WM in Italien statt, zu einer Zeit, in der sich der Führer der nationalen faschistischen Partei Italiens, Benito Mussolini, auf dem Höhepunkt befand. Da gab die Post, die italienische Post, eine Reihe von Gedenkmarken heraus und die Tabakfirmen brachten Zigaretten der Marke Coppa del Mondo, also Weltmeisterschaft, auf den Markt. Die italienische Mannschaft spielte das Turnier im Namen des Vaterlandes und des Duce Benito Mussolini. In jedem Spiel ließen ihre Spieler Italien hochleben und begrüßten mit dem römischen Faschistengruß, während die italienische Flagge von der deutschen mit dem Hakenkreuz in der Mitte flankiert war. Im Finale erhielt Mussolini den kaiserlichen Gruß von den Spielern und dem gesamten Stadion. Nach dem Sieg überreichte er eine Trophäe namens Coppa del Duce und bestellte ferner einen Sonderpreis für die Spieler. ...1938 in Frankreich wurde entschieden, dass im Falle eines Unentschiedens im Finale weitere 30 Minuten gespielt werden sollte. Wenn das Spiel weiterhin unentschieden bleiben sollte, sollte ein neues Spiel ausgetragen werden und wenn es dabei keinen Sieger geben sollte, dann sollten eben beide Mannschaften Meister werden. Schließlich gewann Italien mit 4:2 und wurde somit zum zweiten Mal Weltmeister. So, und dann kommen wir zur WM 1950. Die indische Mannschaft hatte für diese WM zwar qualifiziert, die in Brasilien stattfand, nahm aber nicht daran teil. Der Grund: Der internationale Fußballverband hatte beschlossen, dass die Spieler Schuhe zu tragen hatten und die indischen Fußballer, die meisten von ihnen, spielten einfach barfuß. Am Tag des Finales erwarteten natürlich die Brasilianer einen Sieg. Keiner konnte sich eine Niederlage vorstellen. Vor dem Spiel also erhielt dann jeder brasilianische Spieler eine goldene Uhr mit der Inschrift für die Weltmeister. Und am Ausgang des Stadions Maracanã parkten 11 Limousinen, eine für jeden Spieler der brasilianischen Mannschaft, versteht sich. Die Titelseiten der wichtigsten Zeitungen Brasiliens waren bereits ausgedruckt, bevor das Spiel angefangen hatte, und die Karnevalswagen standen bereit, um die Feierlichkeiten anzuführen, die nach dem Sieg der brasilianischen Mannschaft stattfinden würden. Und da waren über 500.000 T-Shirts mit der Aufschrift Brasil Campeón, also Brasilien Weltmeister 1950, verkauft worden. Tja, aber es kam anders. Uruguay gewann mit 2:1. Und was sagte ein brasilianischer Ansager bei dieser Niederlage? Wir haben kein Spiel verloren. Heute ist uns ein Traum abhanden gekommen.
Meus amigos, doravante, nada mais será como antes no Brasil. Não perdemos apenas jogo. Hoje, perdemos o nosso sonho. Ouso dizer que perdemos a nossa honra.
In der Schweiz 1954 siegte Jugoslawien im Finale über Frankreich mit 1:0. Dieses war das erste Spiel, das vom Fernsehen live übertragen wurde. Und dieses war wiederum möglich, weil Frankreich, England, Belgien, Italien, Dänemark, die Niederlande, die Schweiz und Deutschland sich zusammengeschlossen und Eurovision ins Leben gerufen hatten. Am 26. Juni spielte die Schweiz gegen Österreich und im Viertelfinale verlor mit 7:5. Diese war die höchste Anzahl an Toren in einem Spiel in der Geschichte der Weltmeisterschaften überhaupt und diese WM wiederum war diejenige mit dem höchsten Tordurchschnitt. 140 Tore in 26 Spielen. Also im Durchschnitt wurden 5,38 Tore pro Spiel geschossen. Und in Schweden kam es dazu, zum ersten Mal, das war 1958, dass ein Land aus einem anderen Kontinent den Pokal gewann, nämlich Brasilien in Europa. Dies passierte erneut 44 Jahre später in Korea, Japan 2002. Und so feierte ein brasilianischer Reporter das Ende des Spiels 1958. So, wir sprechen weiter über diese Meisterschaft und ich schäme mich beinahe fremd, das vorzulesen. Die Desorganisation des argentinischen Teams in Schweden war so schlimm, dass die Spieler nur ein einziges Trikot mit dabei hatten, so dass sie sich für das Eröffnungsspiel das gelbe Trikot von einem lokalen Club ausleihen mussten. Argentinien fiel gegen die Tschechoslowakei mit 6:1 und schied aus dem Turnier aus. Als das Team in Buenos Aires ankam, wurde es von Hunderten von wütenden Fans beschimpft, die Münzen auf die Spieler warfen. 1962 bestand die Gefahr, dass die WM nicht stattfand, und zwar sollte sie in Chile stattfinden. Der Grund war ein heftiges Erdbeben, das 2 Jahre zuvor die Städte Talca und Concepción verwüstet hatte, wobei insgesamt 5.700 Menschen ums Leben kamen und über 3 Millionen obdachlos wurden. Der damalige chilenische Präsident Jorge Alessandri sagte aber, dass die Durchführung des Turniers eine Frage der nationalen Ehre sei. In England 1966 wurde der Jules Rimet-Pokal gestohlen und es wurde ein Finderlohn in Höhe von 6.100 Pfund Sterling ausgelobt. Ein Haushund namens Pickles fand ihn unter einem Baum in einem Garten am Stadtrand von London. So wurde dieser Hund zum Nationalhelden und zu einem der beliebtesten Hunde im Weltfußball. Und in diesem Turnier wurde der Kapitän der argentinischen Mannschaft, Antonio Ubaldo Ratín, im Spiel gegen die Engländer vom Platz gestellt. Er spielte aber weitere 10 Minuten, weil, wie er argumentierte, er hätte nicht verstanden, was der Schiedsrichter gesagt hätte. Man musste also einen Dolmetscher für ihn suchen. 70.000 Engländer riefen ihm Animal, also Tier, zu. Als Reaktion darauf setzte sich Ratín auf den roten Teppich von König Elisabeths Tribüne, die an dem Tag nicht im Stadion war. Und da, als ich diesen Beitrag las, dann habe ich gedacht, wieso hat er nicht verstanden, es gibt doch diese Karten. Aber aus diesem Grunde ist man auf die Idee gekommen, es müsste sowas wie eine internationale Sprache geben, etwas, was Spieler aus allen Ländern verstehen können. Und dann ist man erst nach diesem Vorgang oder so jetzt wirklich zum Schluss gekommen, wir brauchen was anderes. Und man hat die Sache mit den roten und gelben Karten erfunden. Bei der WM 1970 in Mexiko, an der Argentinien nicht teilnahm, fand die erste Farbübertragung mit 6 Kameras statt, die Bilder über das Intelsat-System ausstrahlten. Brasilien, das dort zum 3. Mal Meister wurde, behielt dafür den Coupe Jules Rimet. Bei der darauffolgenden Weltmeisterschaft 1974 in Deutschland wurde der neue Pokal FIFA World Cup enthüllt. Das Modell wurde in einem Wettbewerb ausgewählt, zu dem 53 Projekte aus 7 Ländern eingereicht worden waren. Der Gewinner war Silvio Gazzaniga von der Firma Bertoni in Mailand. Diese Statuette ist 36 cm groß, wiegt fast 5 Kilo, also 4 Kilo 970 Gramm, hat einen Wert von $200.000 und ist aus 18 Karat Gold. Tja, die WM 1978 hier in Argentinien wurde unter dem Drohungsboykott mehrerer europäischer Länder abgehalten, die sich gegen das diktatorische Regime vom General Jorge Rafael Videla stellten. Bei dieser Meisterschaft brauchte die argentinische Mannschaft einen Sieg mit Peru, also ein Spiel gegen Peru, und zwar mit über 4 Toren, um sich überhaupt für das Finale qualifizieren zu können. Die argentinische Mannschaft schlug die peruanische mit 6:0 und qualifizierte. Brasilien schied aufgrund der besseren Tordifferenz Argentiniens aus. Und so berichtete das peruanische Fernsehen darüber.
Vamos a ver a Kempes puede marcar. Ahí está el primer tanto del partido. Marca Mario Alberto Kempes, el primer gol para Argentina. El saque de esquina, el remate de cabeza y el segundo tanto del partido. Marca Argentina, lo hace Tarantini. El control con el pecho de Kempes y el 3-0 para Argentina. La Rosa que mete el centro hacia el segundo palo. Ese balón que termina dentro de la portería. Y ahí está el cuarto, Luque. Vamos a ver ahí a Ortiz, que ha roto bien. El quinto para el conjunto argentino, Housman. De nuevo otro error gravísimo que puede aprovechar Luque. Ahí está el sexto tanto, Argentina que no perdona. Final del partido, Argentina está en la final del Campeonato del Mundo de 1978. Holanda será su rival.
So, weitere Merkwürdigkeiten. Die WM 1982 in Spanien war die erste, an der Mannschaften aus den 5 Kontinenten teilgenommen haben, und da stieg natürlich die Anzahl Teilnehmer von 16 auf 24 an. In dem Jahr verlieh die FIFA zum ersten Mal den goldenen Schuh für den besten Torschützen des Turniers und den goldenen Ball für den besten Spieler. Beide Preise gingen an den italienischen Spieler Paolo Rossi. Und da hören wir etwas, das hat mit dem Finale, in dem Italien die Bundesrepublik Deutschland mit 3-1 besiegte. Und wir hören, wie über Rossis Tor berichtet wurde beim 3-1 gegen Deutschland.
Cross di Gentile, gol, ha segnato Rossi, campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo.
So, liebe Freunde, das war der erste Teil der Merkwürdigkeiten bei den Weltmeisterschaften. Zum Schluss hören wir die Hymne der WM in Spanien, die von dem Tenor Plácido Domingo gesungen wurde.
El sol ilumina el estadio. España se viste de fiesta, se ve la afición en el campo, que ondea banderas inquietas, se van ocupando las gradas, se escuchan alegres canciones, y así la gente exaltada aplaude siempre a los mejores. Vienen a jugar el Mundial. Los grandes del balón se tienen que enfrentar el Mundial. El campo es una fiesta, es todo un festival el Mundial. Que todos van a recordar y a cantar. Todo queda en silencio, ya salen los grandes equipos, el labor de mil gritos al viento, con vivas a los favoritos, de pie todos oyen los himnos, los rostros crispados de gloria, nerviosos los elegidos, están soñando con la victoria. Esta es todo un festival, el Mundial, que todos van a recordar y a cantar, el Mundial. que todos los países vienen a jugar. El Mundial, los grandes del balón se tienen que enfrentar. El Mundial, el campo es una fiesta, es todo un festival.
Ja, liebe Freunde, das war der Beitrag Geschichte der Fußballweltmeisterschaft, den Erik Domniak normalerweise verfasst, diesmal in Zusammenarbeit mit Gustavo Rios.